ohne bauen, never ever. Das heißt, ich brauche eine gescheite Infrastruktur, ich brauche gescheite Wohnungen, ich brauche gescheite Büros, ich brauche das Leben miteinander, Healthcare-Infrastruktur. Und ohne Bauen deswegen können wir als Bauindustrie nur positiv in die Zukunft schauen.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maroun.
Hey Leute, wir wollen heute einfach mal Real Talk machen und mit euch Zahlen teilen. Das heißt so viel wie, wir haben eine krasse Reichweite aufgebaut über die letzten 3 Jahre. Von zu Hause angefangen, heute in einem Studio mit fantastischen Gästen. Mittlerweile sind wir eine Community bei Digitalwerk von fast 55.000 Leuten, die wir jeden Monat hier erreichen auf verschiedenste Kanäle. Und Podcastern wird ja oftmals nachgesagt, dass sie nicht ganz so transparent sind oder schwer einzuschätzen sind, wie viel Reichweite sie wirklich haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, die einfach mal mit euch zu teilen. Wir haben im Monat so um die 20.000 Plays. Das gibt mal Monate, die sind mehr, mal weniger, aber das ist ein ganz guter Durchschnittswert. Damit, glaube ich, sind wir ziemlich weit vorne im Dachmarkt, was so das Thema Bau, Real Estate, Energy, mittlerweile auch so ein Stück weit Mobility-Themen angeht. Und das geht nur mit euch. Und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin unseren Content anhört, anguckt und natürlich auch ab und an mal ein Like und ein Abo dalasst. Und was ganz wichtig ist für uns, damit wir weiter wachsen können und Leute noch mehr Infos von uns bekommen, ist, wenn ihr auf der Audio-Podcast-Seite, also nachher auf Spotify oder Apple, den Podcast bewertet oder hier auf YouTube vielleicht auch einfach nachher ein Abo oder ein Like oder einen Kommentar da lasst. Also das vielleicht mal von unserer Seite aus und an euch geht ein fettes Danke. Leute, ich habe mir Karl-Heinz Strauß eingeladen. Er ist der Inhaber, Mitinhaber von POR. Die Leute, die aus dem Bauwesen kommen, die werden es sicherlich schon mal gesehen haben. Die, die es noch nicht kennen, an der Autobahn langfahren, Straßeninfrastrukturprojekte. Also ein gigantisches Unternehmen. Ich habe einen Unternehmer kennengelernt, der sehr bodenständig ist, so bodenständig man sein kann mit so einer großen Firma, der ganz genau weiß, wo die Reise der Firma auch hingeht. Er hat einen sehr klaren Eindruck bei mir hinterlassen. Er hat auch klar geäußert, wie er die Krise der Baubranche heute sieht. Nämlich, man muss diversifiziert auf dieses Thema gucken, Krise, Baubranche. Er sagte auch, dass Rückgänge natürlich im Wohnungsbau sind, aber auch Infrastrukturprojekte eher eine Hochzeit haben. Also ich glaube, hier super spannend mal reinzuhören und mitzukriegen, wie so Unternehmer und Führungskräfte, CEOs, einfach den Blick auf die Krise der Bauwirtschaft haben. Hier wird ja immer verallgemeinert. Also wer das Riesen-Update haben will zu POR, wirklich tiefe Einblicke haben will in das Unternehmen, wie Infrastrukturprojekte aussehen können, die Zukunft der Baubranche und einfach einen richtig authentischen Unternehmer erleben will, der sollte jetzt dranbleiben. Karl-Heinz, schön, dass du die Reise aus Wien, wir haben das Kaffeekränzchen vom Wiener Palais hierher verlegt, nach Berlin hergekommen bist, um über die Baubranche und POR zu sprechen.
Freut mich, danke für die Einladung, ja.
Sehr gerne, weil du hast ja auch so eine spezielle Situation und ein Erlebnis. Du bist ja sozusagen in POR reingerutscht, wenn man das so sagen kann. Das Unternehmen gibt es ja schon ewig, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie viele Jahre sind das jetzt?
154.
154 Jahre?
Ja. Okay, wir sind das älteste an der Wiener Börse notierte Unternehmen.
Unabhängig von der Branche?
Ja? Wir sind das älteste Unternehmen an der Wiener Börse, knapp vor Wienerberger.
Da wird er sich ärgern.
Waren lustige Diskussionen. Ne?
Das glaube ich. Was macht es denn so besonders eigentlich bei POR und vielleicht so ein bisschen auf deine Vita geguckt? Mhm. Weil POR ist einerseits ein Familienunternehmen, aber andererseits börsennotiert. Also vielleicht auch da mal angefangen, wie passt das eigentlich zusammen und warum macht man sowas?
Naja, man muss die Geschichte von POR betrachten. Das erklärt dann auch den Begriff des Porianers und der Porianerin. Und das erklärt dann wiederum, warum das so was Spezielles ist, bei der POR und mit der POR zu arbeiten. Die POR wurde 1869 gegründet von Versicherungen und Banken, um die damaligen großen Infrastrukturaufgaben zu bewältigen. Mhm. Da war damals die Donauregulierung, die ersten Bahntrassen von Linz nach Posen. Oder einfach große Bauwerke, die Ringstraße wurde damals gerade, oder die Wiener Stadtmauer wurde eingerissen und da ist dann die Wiener Ringstraße entstanden, mit dem man, und da brauchte man kompetente, große Unternehmen. Mhm. Da wurde die POR gegründet. Mhm. Und die POR wurde immer von Technikern geführt. Das heißt, immer technische Exzellenz, viele Themen und haben wirklich bahnbrechende Erfindungen auch gemacht und Bauprozesse, unter anderem eben auch durch einen Arthur POR. Der war zwar nicht ganz Gründungsmitglied, aber gleich danach war er mehr oder weniger der Erfinder des Betonbaus. Nicht des Stahlbetonbaus, aber des Betonbaus. Mhm. Er ist dann leider nach kurzer Krankheit relativ jung gestorben, hat aber die POR nachhaltig geprägt. Sein Unternehmen wurde integriert Und deswegen war ja sehr lange der Name Allgemeine Baugesellschaft, A. Pror Aktiengesellschaft. Und wir waren gleich von der ersten Minute an Börse notiert. Und ich sage immer meinen Leuten, wenn es darum geht, wie schaut es momentan aus, alles ist so bedrohlich und irgendwie. Und ich sage, nein, ihr braucht eigentlich gar keine Sorgen machen. Konzentriert euch auf das Bauen, konzentriert euch darüber, was die Pror darstellt, machen wir das. Mhm. Weil wir haben schon alles erlebt als Pror. Wir haben den Kaiser erlebt, wir haben den Ersten Weltkrieg erlebt, Zweiten. Die große Depression, Zweiter Weltkrieg, Ölkrise und viele andere mehr. Mhm. Ja, also es hat die Pror immer gut überstanden. Warum? Weil das Fundament der Pror Poreaner und Poreanerinnen sind. Wir sind heute knapp über 20.000. Mhm. Und das ist schon etwas anderes, in einer Baufirma zu arbeiten oder als Poreaner und Poreanerin zu arbeiten. Das ist eine Gemeinschaft, das ist wie eine große Familie. Wir fordern Leistung, but we care for you.
Hast du das mit eingeführt und mitgebracht, dieses, ich sag mal, Poreaner, dieses Gefühl von, wir sind eine fast Familie, hätte ich ja schon fast gesagt, so wie du es auch beschreibst. Mhm. Oder war das schon auch vor deiner Zeit und das ist ganz selbstverständlich von dir auch adaptiert worden?
Naja, also ich habe das sicher nicht eingeführt. Ich habe es nur in andere Bahnen gehoben, glaube ich. Ja, aber das kann auch nicht einer alleine, das müssen wir alle machen. Mhm. Die Pror war ja dadurch, dass es immer institutionelle Eigentümer hat, anders. Und mit mir ist es dann 2010 das erste Mal ein Unternehmer an die Spitze des Vorstandes gekommen. Mhm. Und mit meinem Freund und Partner Klaus Ortner haben wir auch die Mehrheit. Deswegen ist er per Definition die Mehrheit an der Pror.
Okay.
Deswegen ist es ja per Definition ein Familienunternehmen, aber Unternehmer geführt.
Was das heißt, ihr habt genau die Grenze? Also
wir haben über 51%, okay. Ja, an dem Thema. Mhm. Und haben auch nicht die Absicht, das zu ändern, sondern das ist, wir planen sehr nachhaltig. Wir müssen zwar quartalsweise reporten, aber wir denken eher in fünfer Schritten, also 5 Jahre Schritten und so weiter, langfristig, und das ist auch gut so. Mhm. Und aus dem heraus hat dann die Pror einen richtigen Move gemacht. Ja, dort gab es schon das richtige Poreaner, Poreanerin. Ja, hat die Pror immer ausgezeichnet, aber sie war ein bisschen verstaubt, glaube ich. Ja, hat Strukturen gehabt aus bestimmten Themen. Und es ist mir gelungen, in einer sehr harten Zeit eigentlich, weil damals ist eine andere große Baufirma gerade pleite gegangen in Wien, in Österreich und so. Das war ein wirklich schweres Umfeld. Aber mein Glück war, ich konnte das Vertrauen der Poreaner und Poreanerinnen gewinnen und habe gesagt, den Kurs machen wir jetzt so. Mhm. Und man ist mir gefolgt. Und das war eigentlich dann der Erfolg mit neuem Schwung, mit vielen neuen Themen. Wir haben dann unsere 5 Prinzipien entwickelt, aus der Pror selbst heraus. Weil wir sind ja, wie ich gestartet bin, haben wir gehabt knapp 2 Milliarden Euro Umsatz, ungefähr 10.000 Kollegen und Kolleginnen. Heute sind wir bei knapp über 20.000 Poreanern und Poreanerinnen und haben eine Leistung von 6,5 bis 6,7 Milliarden Euro, verschiedene Märkte aufgemacht.
Das heißt, du bist jetzt 13, nochmal zum Reflektieren ganz kurz, 13 Jahre?
Ich bin, also im September wären es jetzt 14 Jahre.
Jahre, okay. Ja, ja. Okay. Aber sagen wir nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das interessiert ja auch viele für dich heute. Mhm. Du hast es erlebt, selbstverständlich, weil du bist da durch. Aber wie kommt man dazu? Es ist ein Unternehmen, was existierte vor deiner Zeit. Du bist nicht die Familie sozusagen, sondern was hast du vorher gemacht, damit man sich in so ein Unternehmen auch einkaufen? Weil das war es ja, oder? Mhm. Du hast Aktien oder Anteile erworben. Und,
ja, es war ein bisschen anders. Das ist, man kann sowas nicht planen.
Okay.
Ja.
Okay.
Manchmal denke ich schon, dass mein Leben vorher eine Vorbereitung war für sowas. Aber es war weder geplant noch beabsichtigt noch sowas, sondern da haben sich einfach die Weichen gestellt. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Kärntner Baufamilie, Bauunternehmen, ein spezielles. War dann mit 18 nach der Matura das erste Mal selbstständig, wollte aber immer wieder studieren gehen, habe dann andere Firmen übernommen. Auch das Unternehmen meiner Eltern, das haben wir dann liquidiert. Ich bin dann studieren gegangen, habe dann gelernt, weil ich mir gedacht habe, heute, damals waren wir ja noch Jungunternehmer, heute würden wir Startup sagen, so quasi.
Startups gab es schon immer.
Und damals waren Jungunternehmer, war nicht sehr gern gesehen bei Banken und so weiter. Aber es war eine lustige Zeit, habe viel gelernt und habe das dann halt gemacht, bin dann aber nach Wien studieren gegangen und habe mir während dem Studium dann gedacht, naja, was hast du als Jungunternehmer alles nicht gewusst? Weil ich bin aus einer HTL heraus, Technische Schule, Tiefbau. Da hast du natürlich über Wirtschaft und so weiter nicht wirklich was gelernt. Also habe ich mir gedacht, okay, was muss man wissen heute? Man muss Bilanzen wissen, Finanzen, diese Themen. Aber vor allem Bilanzen, Steuern. Da habe ich während dem Studium 3 Jahre beim Steuerberater gearbeitet daneben, habe das Wissen mir angeeignet, bin dann in den Bankenbereich gegangen, war dann eigentlich fast 14 Jahre im Bankbereich.
Im Bankenbereich,
ja,
so lange?
Ja, okay. War 14 Jahre. Damals war das Banking noch richtig Banking, Bankier, der Begriff, Raiffeisen Zentralbank. tolles Bankhaus. Ich habe dort sehr viel machen können. Ich habe dort große Kunden betreut, federführend, waren die größte Kreditabteilung der Bank, haben die Firmen aber umfassend betreut. Das hat mir viel geholfen. Irgendwann hat man in der Bank gesehen, naja, wenn der bei einer Baustelle vorbeigeht, der weiß zumindest, was dort passiert. Habe ich dann die Banken, Baufirmen müssen betreuen. Und in Österreich habe ich fast alle betreut, unter anderem auch die große Strabag damals oder Ilbau. Aber die einzige Firma, die ich nicht betreut habe und auch nicht wollte, das war die Firma Paul, weil ich mir damals gedacht habe, so unsympathische Firma ist unmöglich. Also das war nicht meines.
Okay,
ja.
Okay,
ja. Und so hat es eben, so habe ich natürlich die Branche kennengelernt. Dann nach 14 Jahren habe ich mich wieder selbstständig gemacht, weil ich dachte, bin ich 14 Jahre bei der Bank, hallo.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt ungefähr?
Selbstständig habe ich mit 2000 gemacht, war ich 40.
Okay.
Ja. Okay. Und so ist die Zeit vergangen.
Ja. Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate, Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VB, nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt. Und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in deinem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk. Jetzt auf digitalwerk.io registrieren, Konto erstellen und lernen. Weil heute sagt man ja, also ne, Startup hast du gerade angesprochen, dass man, umso älter man wird, man hat dann Familie, man hat Risiken, die man ja nicht mehr so gerne eingeht. Und du hast mit 40 gesagt, ich gründe jetzt mal ein Unternehmen.
Ja, ich bei der Bank gesagt, sie wollten, dass ich dort noch mehr mache. Ich habe gesagt, ja, aber nur mit einer Beteiligung oder mit einer offenen Gewinnbeteiligung. Das war natürlich aus der Struktur dort nicht möglich. Man hätte zu viele Türen geöffnet. Dann habe ich gesagt, na, dann mache ich mich selbstständig. Und habe mich dann als Bauträger, Projektentwickler, Strauß und Partner selbstständig gemacht. Habe dann 10 Jahre lang eben bis 2010, von 2000 bis 2010, habe ich da damals so ziemlich den kompetentesten Bauträger für Büro, Wohnen in Österreich aufgebaut. Nicht der größte, aber sicher einer der kompetentesten. Viele Projekte auch in Deutschland gemacht, Pflegeheime, dann in Polen oder unter anderem auch ein bisschen im Osten. Und dann 2007, 2008 habe ich dann eigentlich über Nacht alles verkauft, weil ich mir gedacht habe, wenn ich Grundstücke in Bukarest verhandle, die doppelt so teuer sind wie das beste Grundstück in Wien.
Läuft hier irgendwas falsch?
Dann, ich verstehe das nicht. Dann habe ich gedacht, okay, das soll ein anderer machen, habe das verkauft, das war gut, weil dann kam die Immobilienkrise und war im Stephansdom ein Lichtl anzünden. Ja, habe ich gedacht, oh, super. Weil ich mir schon gefragt habe, war das nicht der Fehler? Nein, war keiner. Und dann 2000, und die Bar hat damals aber begonnen, für mich zu arbeiten. Ja, wir haben damals heute noch einer der spektakulärsten Büroparks in Wien gebaut, das Europlaza. Das wurde mehrheitlich dann von der Bar unter meiner Anleitung errichtet. Da habe ich die Bar kennengelernt, da habe ich ja den Klaus Ortner kennengelernt, der damals eben einer der Shareholder war, neben Versicherungen und Banken, als Unternehmer. Und 2010 ist der Vorstand, damals der Wolfgang Heson, eben zu Siemens gegangen. Dann haben sie einen Vorstand gesucht oder einen CEO gesucht. Und dann haben sie mich gefragt, habe ich gesagt, ja, aber sicher nicht. Ja.
Ihr unser Partner.
Jetzt bin ich, das
war schon passé.
Die Bar hat ihre Renommee bei mir schon gehabt, weil ich gesehen habe, meine Bauten, wie gut die bauen, wie gut die Partnerschaft dann war, das muss man auch sagen. Ja. Und da war ich, dann habe ich sogar Aktien einmal gekauft bei einer Kapitalerhöhung, weil ich mir dachte, wow, das kann nicht schlecht sein. Und war dann, glaube ich, mit einem halben Prozent oder sowas, war ich Aktionär. Und und dann hat man mich ein halbes Jahr lang bekniet, so quasi soll. Und so habe ich gesagt, nein, ich bin selbstständig, jetzt werde ich nicht wieder angestellt. Aber ich habe dann mein Unternehmen teilweise eingebracht, das heißt ein paar Projekte, aber vor allem die Mitarbeiter. Alles andere ist draußen geblieben, Gewerbeparks, Wohnungen und alles, was ich gehabt habe, ist draußen geblieben, ist heute noch das Family Office.
Also klassischer Bestand für die zuhören, nur nochmal so ein bisschen.
Alles da, Bestand genau, an Immobilien, Bargeld und was es ist, alles geblieben. Nur die Mitarbeiter und Projekte sind hineingewandert. Und so ist das. Und dann habe ich auf einmal Aktien gehabt, 6%. Und dann haben wir eben nochmal die Anteile gekauft von einer Bank. Dann habe ich die Bar saniert 2011, gleich mit einem ordentlichen Schnitt, haben wir mal die Bilanzen saniert und so weiter. Und da war es so wichtig, dass wir ein komplett neues Konzept gemacht haben, viele Dinge zusammenfusioniert, klare Verantwortungen, klare Themen. Aber das Wichtige war, dass wir, und das ist immer das Wichtigste, du kannst allein nichts machen bei so einem großen Unternehmen. Du brauchst Mitstreiter. Und
dein Geschäftspartner, war der schon, der war auch aktiv?
Der ist nicht aktiv, er ist heute nicht aktiv. Er ist der größte, alles was mit Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär zu tun hat, eines der größten Unternehmen überhaupt. Es gibt also ergänzend zum Bau. Aber er mit seiner Tochter ist im Aufsichtsrat davor. Aber wir haben gemeinsam unsere Aktien gebündelt in einem Syndikat. Und dieses Syndikat hat 51% an der
Das heißt, du hast nur eine Person oder ein Gesicht, mit dem du sprechen musst, um Entscheidungen zu treffen.
Das war mir aber wichtig, auch schon, wie ich eingestiegen bin, weil da waren natürlich verschiedene Banken, wo ich gesagt, das interessiert mich gar nicht, ich rede immer nur mit einem oder zwei.
Weil das ist natürlich die große Herausforderung, ne? Beim börsennotierten Unternehmen, also auch hier wieder, um das nochmal so ein bisschen aufzuklären, börsennotiertes Unternehmen, du bist eine Nummer von vielen nachher, je nachdem wie groß, und Zweifel hast einen Aufsichtsrat, wo du dann, und natürlich. Es gibt viele, viele, viele Gesprächspartner hier, die einen starken Aufsichtsrat haben. Und manchmal frage ich mich, ob der Aufsichtsrat entscheidet oder der Vorstand nachher, also mehr als Kontrolle hin zu operativer Eingreifung. So wirkt das manchmal. Ne? Jetzt ist man nicht dabei, aber...
Das ist eine ewige Diskussion. Geht alles gut, ist eh klar. Dann hat der Vorstand das gemacht und der Aufsichtsrat hat das gut befunden.
Absolut.
Geht schief, hat der Aufsichtsrat versagt. Thema. Das ist ein Thema, das wir... Wir brauchen in all den Zeiten, und natürlich schlägt das Pendel in jede Richtung aus. Ja. Wenn ich mir heute große Hauptversammlungen anschaue, insbesondere in Deutschland, wo es ja nicht mehr um die Sache geht an sich, ja, sondern wo es ja nur darum geht, schaffe ich rechtlich irgendwelche Punkte, wo ich dem Vorstand oder dem Unternehmen zeigen kann, dass er was falsch gemacht hat für Schadenersatz etc. Das ist ja auch ein eigener Sport, ich würde sagen, fast eine eigene Branche geworden.
Ja.
Und von außen wissen es natürlich viele besser.
Ja, klar, immer.
Es ist aber auch gut, muss ich auch sagen, dass der Druck so da ist, dass du als Vorstand nicht glaubst, ja, du kannst dir jetzt ausruhen und nichts tun oder die falschen Schritte tun, sondern du musst dir gewähr sein, das ist ein Job, der dich wirklich fordert. Ja, und du hast einen Aufsichtsrat und die Aktionäre dahinter, die wollen Ergebnisse sehen. Und das ist nicht lustig, das haben wir auch gehabt an Zeiten, wo, wenn das nicht so läuft, ja, diesen Druck zu haben und dann die Diskussion und sagen, hallo, Herr Strauß, was haben Sie da jetzt abgeliefert? Ja,
absolut.
Das war nicht toll. Ja.
Absolut.
Aber das gehört zum Unternehmertum dazu. Weil es kann nicht alles gut gehen. Wenn es nur gut geht, dann fürchte ich mich eigentlich schon sehr, weil dann ist der Moment, dass wieder was schief geht, ungleich größer, die Wahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Das heißt, man muss da sehr aufpassen, aber es gehört auch dazu.
Also dein Bauchgefühl hat schon gesagt, dass die Bauwirtschaft jetzt aktuell mal so einen Dip bekommt oder eine Krise, kommen wir gleich noch zu, was war eigentlich so.
Ja, da widerspreche ich energisch.
Ja, das ist super, finde ich gleich gut.
Da also muss man nämlich unterscheiden, von welcher Bauwirtschaft man redet. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, du bist irgendwie eingestiegen und hast das Unternehmen entwickelt, doppelt so viele Mitarbeitende mittlerweile. Das ist auch faszinierend. Was bedeutet denn für euch, wenn wir bei dem Thema Mitarbeiter sind, Diversifizierung von Personen, von Persönlichkeiten, die Entwicklung von Mitarbeitenden? Was ist das? Weil es ist nachher ein Bauunternehmen und dem spricht man erstmal von außen immer zu. Bauunternehmen, fehlt die Digitalisierung, fehlt das Verständnis für Entwicklung von Personen, ist halt ein Bauunternehmen. Widersprichst du?
Total. Weil das ist ja auch eine Masche, um Aufträge zu akquirieren, zu sagen, die Bauindustrie ist so wenig Effizienz und man hat keine Effizienzvorschritte. Erstens einmal ist das der Winkel des Betrachters.
Absolut.
Wenn ich heute hergehe und sage in der Autoindustrie, ja, wie haben die sich weiter Effizienzsteigerungen? Naja, die Autoindustrie, da blickt man auf 120 Jahre zurück. Wenn ich mir heute die Bauindustrie anschaue, dann blickt man auf 3000 Jahre zurück. Von wo hat sich die Bauindustrie entwickelt und wie weit sind wir heute gekommen? Zu sagen, dass es dort keine Produktivitätsfortschritte gibt, ist einfach kurzsichtig. Weil wenn man heute sieht, wie stark die Kosten gewachsen sind, ich kann es am Wiener Beispiel sagen, im Wiener Wohnbau sind die Kosten in den letzten sieben Jahren um 47% gewachsen. Die Erlöse nur um 15%. Und trotzdem haben wir Gewinne geschrieben. Ja? Also muss eine Produktivitätssteigerung oder Effizienzsteigerung greifen. Passiert natürlich, aber ganz anders, als man es von außen wahrnimmt. Und etwas muss man immer im Auge behalten. Bauen ist People-Business und Bauen ist Local-Business. Das ist ein großer Unterschied, ob ich in München, Wien, Klagenfurt baue oder in Berlin. Weil da ist wieder was Spezifisches und da ist das Thema anders. Und jedes Land hat eigene Usancen, die man eben braucht und tut. Aber das Bauen heute, und wir gewinnen ja auch wieder junge Leute fürs Bauen, viel zu wenig übrigens, viel zu wenig. Klar. Auch technische Berufe, wenn Sie heute schauen, das Bauingenieurstudium ist eines der schwersten Studien überhaupt. Platz ohne Ende auf der Uni, also das hat echt Platz. Auch Frauen viel zu wenig, ungefähr 15%. Beim Architekten sind 60% Frauen und 40% Männer. Ja. Jedes Institut ist knacke voll. Ja, ja. Beim Bauingenieur viel weniger. Das heißt, da müssen wir was tun.
Mhm. Deswegen sitzen wir ja zusammen und sprechen darüber, dass wir junge Leute ansprechen und sagen, hey Mensch, nein, ist ja gar nicht so schlecht.
Das ist ein toller Beruf, weil,
ja, ist das ja.
Weil heute, das ist das, was ja die Entwicklungen laufen. Entweder ist man in einem digitalen Beruf, aber dann bist du nur digital. Dann hast du einen Bildschirm und drauf siehst, was du tust. Aber du hast kein Erlebnis, was tut sich da. Mhm. Sag ich mal grosso modo. Bei uns ist das was anderes. Wir haben in der Planungsphase, in der Kalkulationsphase, in der Vorbereitung der Ausführung, wie wir Modelle durchschauen, wie das ablaufen geht, wie das Thema geht, Systeme, Prozesse, Lean-Management, unglaublich viel digital. Mhm. Auch Virtual Reality, all die Themen, wir brauchen nicht auf die Baustelle mehr gehen. Wir haben Filme von den Drohnen, wir schauen uns an, wie geht der Bauherr, geht nicht mehr raus, wir zeigen ihm das, wie das ausschauen kann, was für Farbe will er haben, wie will er das haben, etc. Das ist alles heute schon integriert. Mhm. Auch die ganze Kalkulation, die Modelle, alles im BIM-Standard, also Building Information Modeling, selbstverständlich Standard heute. Ja? Wir machen das automatisch alles, auch wenn wir es dann wieder auf 2D zurückbringen müssen. Also wir haben überall 3D-Modelle, teilweise 4D, 5D, wo also Kosten, Zeit und das alles drinnen ist. Wir spülen das durch, optimieren. Das passiert. Aber am Ende des Tages muss jemand rausgehen auf die Baustelle, ein Loch machen, Beton reingießen, Projekte machen. Das heißt, die Mischung aus dem Digitalen plus dem Realen und man geht vorbei und sagt, ich war das.
Nachher absolut, gebe ich dir total recht. Ich finde, das ist ein spannendes Phänomen, was anzufassen, was man erschaffen hat. Mhm. Aber du hast gerade BIM angesprochen und dann nochmal ganz kurz danach zurück zu den Mitarbeitenden. Wie viele Pilotprojekte in Digitalthemen habt ihr, oder nennen wir es auch Leuchtturmprojekte, versus wirklich, was ist im Betrieb, in der Fläche ausgerollt und funktioniert an digitalen Themen?
Wir müssen bei der digitalen Ausrollung, wir sind in einer brutalen und in einer unglaublich, wie soll man sagen, so einen richtig Druck drauf in einer digitalen Transformation. Die Bauindustrie, da kann man ja sagen, da war sie nachlässig, ja, in den kaufmännischen Prozessen. Diese zu digitalisieren. Okay. Mhm. Wenn man heute die Autoindustrie anschaut, wenn wir das wieder als Beispiel nehmen, da läuft alles digital, Rechnung, Bestellung, zack, 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 da gibt es überhaupt keine Diskussion, eigener Standards etc. Ja. Bei uns, die Lieferscheine, kleine Frechter, große Firmen, große, alles läuft über EDI, Ariba und all die Sachen, geht. Mhm. Mittlere, wir haben Millionen Rechnungen, Lieferscheine. Bist du das alles so? Und das hat die Branche, und das ist ein Nachteil auch, der Konkurrenzkampf ist hart, und man hat kein, so wie die Autoindustrie gesagt, wir machen ein System, alle Zulieferer müssen drauf, jede Autoindustrie untereinander wird so ausgetauscht, das haben wir nicht geschafft. Das heißt, wir müssen von SAP beginnen, wenn man das SAP hat, ist man eh dabei, ist man eingefangen.
Fluch und Segen zugleich.
Ja, genau, dann ist man, ob man will oder nicht, man ist dabei. Ja. Und dann muss man das optimieren. Das ist ein Prozess. Mhm. Aber wir haben viele digitale Prozesse heute. Die Vermessung, das läuft völlig. Früher waren 2, 3 Leute notwendig, um zum Beispiel diese Fundamente anzuzeigen. Man macht die Baugrube, wo geht das hin? Da war ein Tag lang 2 Leute beschäftigt. Heute dauert das eine Stunde, macht einer. Zeichnet das an, zack, geht mit dem Laptop, da steht der Vermesser, da macht er das. Viele Themen auf der Baustelle, Beobachtung, Materialthemen, Steuerungen. Ist der Einsatz der Bagger richtig? Hat der zu viel, zu wenig LKWs dabei? Im Prozess, wie mache ich dann die Eisen? Da geht mit dem iPad der Polier und schaut, habe ich da die richtigen Eisen nicht genug? Habe ich das drauf? Der holt den aktuellen Plan heraus, geht hinaus, überprüft das. Also digitale Prozesse von der Arbeitssicherheits-App. Ja, und wir arbeiten sehr viel mit Apps. Die Bauer hat da sehr viel entwickelt. Planradar zum Beispiel ist nicht unser Produkt, aber das war maßgeblich von der Bauer entwickelt. Mhm. Damals waren wir nur zu blöd, dass man für die Entwicklungsarbeit Shares verlangt hätten. Ja. Aber tolles Produkt.
Ich wollte gerade sagen, haben die Jungs aber auch gut aufgebaut.
Super. Wirklich gut. Und das ist nachhaltig. Aber wir haben viele solcher Themen, wirklich viele im Haus, wo wir mit digitalen Methoden, was immer jetzt digital schon hast, wer ist halt schon analog? Jeder von uns ist digital, gibt es ja kaum mehr. Ja. Ja. Aber wir versuchen einerseits die Prozesse zu optimieren, das heißt kaufmännisch alles, was du brauchst, so zu machen. Und was wir tun ist, wir machen es um den Mitarbeiter herum. Der Mitarbeiter ist die Basis, damit er zur richtigen Zeit die richtigen Informationen hat, damit er die besseren Entscheidungen trifft.
Das ist ja jetzt ein spannendes Thema. Jetzt sind wir an dem Punkt quasi von dem Vorthema. Wie fördere ich Mitarbeiter? Mhm. Wie gewinne ich sie auch für mich? Weil nachher kämpft jeder um die gleichen Ressourcen. Rombeck hat gesagt, es sind genügend Menschen da, nur nicht für alle im Podcast. Und ein Stück weit hat er ja damit recht, es sind genügend da, wenn wir nicht wachsen weiter, glaube ich eher. Also da würde ich dann widersprechen, weil wir wollen ja weiterentwickeln uns. Aber jetzt zu den digitalen Themen. Du sagst, ihr baut Technologie um den Mitarbeiter ein Stück weit herum.
Ja.
Ist das irgendwie das Mittel, das Allheilmittel vielleicht auch, um zu sagen, ich nehme die Leute mit auf die Reise? Weil du hast ja nicht nur digital affine Menschen, sondern du hast ja auch Leute, die dem Unternehmen seit 20, 30 Jahren treu sind und vielleicht sich etwas schwerer tun mit digitalen Themen.
Ich habe da so ein prägendes Erlebnis gehabt von einem Mitbewerber. Wir waren auf dem Podium oben und da ist es gegangen um BIM. Hm. Und dann halt, wir waren halt ein bisschen weiter im BIM, waren an der Federführung im Hochbau, Tiefbau zieht jetzt nach, läuft gut. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich Lean Management, auf das komme ich dann noch, Lean Construction. Und ich habe dann gesagt, wir machen das um den Mitarbeiter herum, damit er die richtigen Informationen zur richtigen Zeit hat, damit er die besseren Entscheidungen trifft. Mhm. Und der Kollege von mir hat mir dann widersprochen und hat gesagt, nein, die machen das, damit sie genau wissen, dass die richtig arbeiten, damit sie nicht herumtrödeln. Und damit
Controlling is everything.
Und ich habe mir gedacht, hallo, das ist eine völlig falsche Entwicklung. Mhm. Ja. Wir versuchen schon, unsere Mitarbeiter insofern zu empowern, weil unser Führungsgrundsatz ist einmal prinzipiell Vertrauen. Ich werde nicht 95% meiner Mitarbeiter drangsalieren und kontrollieren wegen 5% Halunken, die einfach dabei sind irgendwo.
Ja,
mache ich nicht.
Schwund hat man
sicher
immer.
Nicht. Mache ich nicht. Nein. Und das ist einfach so. Und wir haben versucht, dadurch, dass wir von 10.000 Kollegen und Kolleginnen auf 20.000 gewachsen sind, hat sich natürlich in der Kultur des Unternehmens etwas getan. Ja, früher waren Barianer, Barianerinnen, jetzt sind von allen möglichen Baufirmen viele Leute dabei. Und wir haben dann 2017, 18, habe ich mir dann gesagt, wir brauchen etwas. Damals haben alle die Wertediskussion, habe ich gesagt, das interessiert mich schon gar nicht und ich schreibe nicht, dass irgendein Managementbuch irgendwelche Team und Innovation und so einen Schmarrn ab, ja, und sagt, das sind jetzt die Werte der Bar. Habe ich gesagt, nein, wir müssen das aus der Bar heraus entwickeln. Mhm. Wofür stehen wir? Was wollen wir tun? Wie wollen wir das tun? Und haben dann 5 Prinzipien entwickelt. Das reicht. 5 Prinzipien, wenn ich meinen Kollegen sage immer, das baut auf, da gibt es immer, sind 5 Prinzipien.
Welche sind das?
Verlässlichkeit,
okay.
Schulterschluss, Leidenschaft, Anerkennung und Pioniergeist. Mhm. Da gibt es dann noch so 3 Unterthemen dazu. Zum Beispiel bei der Verlässlichkeit ist, Regeln sind kein Wunschkonzert, die Verantwortung beginnt bei mir und Zusagen statt Ansagen. Also nicht sagen, das Budget ist so, sondern ich sage zu, dass das Budget so ist. Das, und das müssen die Mitarbeiter wissen. So gehen wir mit unseren Leuten um. Das können sie von mir erwarten, das erwarte ich aber auch von dir. Mhm. Und mein Kunde weiß ganz genau, das sind die Prinzipien der Bar, der kommt und sagt, wo ist da jetzt Fairness? Wenn die Themen sind, aber ich sage auch darauf hin zum Kunden und sage, Moment, wo ist da der Schulterschluss, weil wir haben das Problem jetzt gelöst und was kriege ich jetzt von. Aber das sind einfach, ich sage immer den Leuten, wenn ich sie um 3 in der Früh anrufe und sage, was sind die 5 Prinzipien, das muss kommen. Und das ist einmal die Art und Weise mit den 4 Zauberwörtern. Ich sage immer wieder, meine 5 Prinzipien in der Por, plus die 4 Zauberwörter, guten Tag, auf Wiedersehen, bitte, danke. Dann können wir alle perfekt miteinander umgehen. Und das ist in Wahrheit das Thema.
Bei den Prinzipien bin ich total bei dir. Mhm. Eine Frage, welche Unternehmensberatung oder du selbst?
Nein, das haben wir, nicht ich. Ich war nur der Kopf und habe es dann formuliert, mit intern, aber mit Kollegen und Kolleginnen heraus. Aber wir haben keinen Unternehmensberater gehabt, haben wir selbst gemacht.
Und bei den 4 Worten, die du gerade, bitte, danke, guten Tag,
die tschüss Zauberwörter
und so weiter, die Zauberworte. Ja. Ich stelle mir manchmal die Frage, ich bin ja auch eine jüngere Generation, als du es bist. Und du sagst, vielleicht bei euch in der Generation ist das normal gewesen, da war vielleicht auch noch der Respekt ein anderer und. Ich finde das aber echt traurig, dass wir darüber sprechen müssen, dass man diese 4 Zauberworte, also dass man das so hervorhebt und dass irgendwie gerade jetzt auch eine Minute in unserem Dialog Platz findet, dass in der Gesellschaft das gar nicht mehr normal ist, guten Tag zu sagen. Und ich habe ein Ereignis, kurze Anekdote von heute. Mhm. Wir sitzen hier in Berlin, guter zentraler Spot, adäquate Nachbarn hier im Haus und komme runter im Flur heute Morgen hier im Haus und sage guten Morgen. Da guckt mich die Frau unten im Flur an und dreht sich um und geht weiter. Ich kannte die nicht. Also nicht, dass wir ein persönliches Problem vorher hatten.
Ja, die war wahrscheinlich überrascht.
Ja, dass ich Guten Morgen gesagt habe, ja, aber wo ist das? Wo sind wir angekommen? Also das aber mal als kurze
Anekdote. Das ist genau das Gleiche. Auch, das ist nicht nur Berlin, das ist auch in Wien, wenn man auf der Straße geht. Ja, und die gehen mit die Hunde in der Früh immer. Ja, 2 so Hunde. Dann gehe ich oft sehr früh schon spazieren. Und dann logisch, wenn du um 6:30 in der Früh jemand begegnest bei mir, dann sagt, kommt er entgegen, sagt guten Morgen oder dann reißt es den richtigen und sagt, aha, ja, guten Morgen.
Genau, unerwartet. Kurz zusammen,
so, ne? Am Land ist das heute noch so.
Ja,
aber
ja,
in
stimmt.
Der Stadt
ja, ja.
ist irgendwie diese Anonymität, man mag nicht rauskommen, aber man mag aber auch nichts tun, um aus dieser Anonymität herauszukommen. Das ist immer das aber ich teile deine Beobachtungen in der Hinsicht.
Zurück zu Lean und Construction. Ich hatte dich gefragt, so ein bisschen in die Richtung, wie viele Leuchtturmprojekte habt ihr? Jetzt war ja BIM über die letzten Jahrzehnte gefühlt immer wieder ein Thema, in den letzten Jahren.
Standard. Genau,
mittlerweile Standard. Was ist denn heute aus deiner Sicht ein Pilot- oder Leuchtturmprojekt, wenn wir über Technologie und jetzt nicht mal Digitalisierung, sondern über Technologie sprechen? Was ist wirklich so, wo ihr gerade dran probiert, neu oder weiter zu wachsen, besser zu werden?
Naja, da gibt es natürlich nicht das Wundermittel, sondern man muss es einteilen. Man muss schauen, dass die kaufmännischen Prozesse für alle gleich sind. Wir arbeiten zum Beispiel an einem Projekt gemeinsam, da haben wir jetzt Partner gefunden wie Doka, also keine kleinen, wo wir eine Abwicklungsplattform machen, nennt sich Sequello. Das ist so, dass du eben nicht mehr keinen Lieferschein hast, sondern wenn du Beton holst, Asphalt holst, Schalungen holst etc., dann gibt es eine Abwicklungsplattform, auch SAP-basiert, aber mit Schnittstellen zu allen. Das heißt, vom großen bis zum kleinen Unternehmen, du fährst dorthin, du brauchst nichts mehr, das wird automatisch, dann wird dir der Lieferschein gestellt, dann wird das bestätigt, dann kommt die Rechnung und wird gezahlt, fertig. Für die ganze Branche eine Plattform zum Abwickeln. Keine Handelsplattform, wie es zum Beispiel die es da in Deutschland schon oft gibt, eine Abwicklungsplattform. Mhm. So, das ist ein Thema, was essentiell ist, weil das natürlich viele, viele Prozesse vereinfacht. Wie kriege ich den Lieferschein von der Baustelle, Rechnungskontrolle, Wertbesteuerter, Einkauf, alle viele Themen. In vielen Branchen Standard, bei uns nicht. Entwickeln wir gerade. Dann haben wir Themen, wo wir sagen, digitale Themen, Applikationen. Ja, was können wir heraus? Apps, zum Beispiel eine Sicherheits-App, die Arbeitssicherheits-App. Arbeitssicherheit ist eines der großen Themen, weil wir als Unternehmen haben die Verantwortung dafür, dass du in der Früh gesund aus dem Haus gehst und am Abend gesund nach Hause kommst. Und Arbeitsunfälle sind striktest zu vermeiden. Arbeitssicherheit geht es über alles. Und da gibt es auch fundamentale Unterschiede in der anglikanischen Welt oder nordischen oder englischen oder internationalen im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Das ist einfach noch nicht so hoch geprägt. Ja? Aber dort hat man die Health and Safety Standards ungleich mehr. Das heißt, wir haben Apps, da erkennt auch die künstliche Intelligenz. Wenn der Fotos macht, eben bei der Begehung, dann kann dir die künstliche Intelligenz sagen, na das, also sagt dann, sagt, naja, das, die Absicherung ist aber nicht standardmäßig. Ja. Also so, an dem arbeiten wir, da sind wir ja schon so entweit, dann müssen die ja gemeldet werden, Themen heraus. So, und dann haben wir natürlich viele technische Themen, wo wir Erfindungen machen, zum Beispiel Spaltmörtel ohne Zement im Tunnelbau oder wir arbeiten in der Umwelttechnik mit verschiedenen Modellen. Wir arbeiten, erfinden dann Prozesse. Ja. Wie mache ich die Prozesse? Im Tunnelbau, da gehört die Bohr zu den Top 3 Unternehmen Europas. Oder in der Ingenieurbau, wie können wir die Brücken besser machen, wie machen wir Schweißen. Das ist permanent, wird daran gearbeitet. Da gibt es nicht das Allheilmittel und sagen so, das machen wir, sondern wir versuchen die Prozesse. Darüber steht eine Überschrift, Lean Management. Wir machen Lean Design, Lean to Budget.
Also vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen tiefer, also in drei Sätzen erklären.
Lean Design, Design to Budget und Lean Construction, dann die Arbeit. Das heißt, Lean Design heißt, wir arbeiten gemeinsam mit den Planern und den Ausführenden schon an der Planung, weil wir optimieren. Der Architekt oft, ja, hat ja das Problem, oder nicht immer, aber oft, sehr oft, und es wird technisch immer schwieriger, dass er sagt, ich mache das, um darzustellen. Dafür gibt es aber verschiedenste Möglichkeiten, das auszuführen, und ich kann es optimieren. Ja, wenn die Säule von oben bis unten, vom Keller bis zum Dach durchgeht, die gleiche, tue ich mir viel leichter bei den gleichen Einschallungen, brauche Zeit, kostet weniger. Oder ich sage, Unterzüge brauche ich nicht, mache ich die Decke noch 3 cm dicker. Lauter Optimierungen, weil das können die Bauprofis, gemeinsam mit dem Architekten bringt es dem Bauherrn was. Und die Abwicklung dann von der Planung, dieses Design to Budget, man sagt, wir haben 100 Millionen zur Verfügung. Und dann kommt der Architekt und sagt, naja, der Bauherr wollte das, aber das kostet 120. Dann geht man zusammen und sagt, wie kann ich ohne Qualität zu verlieren die 100 einhalten? Und wenn es dann erledigt ist, wir treffen das Budget, dann wird es mit Lean Construction abgewickelt. Was heißt Lean Construction?
Genau, das
heißt,
Lean
Construction ist ein Prozess, ja, wo der Bauherr und die Baufirma immer in so 12 Wochen Schritten und dann immer 6 Wochen genau wie bei einem Band. Ja, das ist so, um die Baustelle, zum Beispiel ein Hochhaus oder ein Hochbau, da wird ein digitales Band herumgelegt, wie das Band in der Autoindustrie, wo das Auto gefertigt wird. Mhm. Und entlang dieses Bandes, ja, weiß jeder, vom Bauherrn, Planer bis zum letzten Professionisten und Subunternehmer, was er wann wie zu tun hat. Und wenn er etwas nicht tut, und das ist ja das große Thema beim Bauen, wenn der nicht kommt morgen, der muss zum Beispiel die Trafoschränke montieren. Relativ am Anfang. Ja? Ja, wenn der nicht kommt und wenn das nicht wissend ist, dann wissen 3-4 Leute, die waren geplant, dass ich das jetzt mache, vorbereiten, nicht tun. Das kostet Zeit, kostet Geld. Das heißt, Lean Construction bringt einen Prozess, wie bei der Autoindustrie. Und wenn etwas nicht funktioniert, ja, oder der sagt, hallo, ich kann nächste Woche die Trafos nicht montieren, dann überlegen sich alle anderen, und da gibt es immer diese Lean-Sitzungen, ja, meistens von Frauen gemanagt, interessanterweise, als Lean-Managerinnen, die dann genau sagen, okay, da steht fest, in der Woche das und das. Aha, du kannst das nicht. Okay, meine Herren und meine Damen, der kann das nicht liefern. Was könnt ihr dann trotzdem anders machen? Und das bringt bis zu 25% schnellere Bauzeit. Mhm. Wir haben Qualität von der ersten Minute bis zur letzten. Das heißt, wir machen es eher beim ersten Mal richtig und nicht beim zweiten Mal. Mhm. Wir haben nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Personal auf der Baustelle. Das ist wichtig. Nicht, dass man früher halt versucht, wissen Sie, das Improvisieren dann. Wenn der nicht kommt, muss man improvisieren. Nein, da braucht man nicht improvisieren. Das wissen wir. Das heißt, wir sind am Nachmittag um 3 schon manchmal fertig. Mhm. Und dann wird halt gegrillt auf der Baustelle oder er kommt einmal zum Abendessen rechtzeitig zu Hause. Ist ja auch was Schönes. Ja. Und dann schlechter. Hat man natürlich auch noch, dass man viel, viel weniger Verschleiß hat. Das heißt, Materialverschleiß etc. Und die Summe macht Lean Construction. Mhm. Das ist unsere Methode des modernen Bauens. Mhm. Natürlich haben wir dazu auch Robotics, automatisierte Themen. Ja, da fährt der Hilti-Roboter oder der Baubot vom Fischer, der mit uns auch entwickelt wird, jetzt teilweise oder auf Bautauglichkeit getestet wird, kommen dazu. Oder die Drohne des Tages, der fliegt in der Früh, zum Mittag, am Abend, schaut, wie viel Material und so.
Das ist ja spannend, was du gerade sagst, ja? dass ihr habt einen Hilti oder Fischer, wer auch immer es nachher sein mag. Also ihr probiert, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen jugendforscht, sehr spitz formuliert.
Testpilot,
ja, um zu sagen, was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren. Geht das dann zulasten der eigenen Prozesse, wenn man so ein bisschen rumspielt, experimentiert, aber im Grunde genommen ja auch forscht, ohne Weiterentwicklung und ohne Probieren, werden wir nicht weiterkommen.
Mhm. Na, wir haben ja eigene Gruppen im Unternehmen, ja, wo wir die Zeit uns nehmen, aber auch das Budget definieren, um mit diesen Dingen zu spielen, so wie du das sagst. Ja, wo man sagt, okay, kann. Und weißt du, Innovationen haben ja keine Hierarchien. Ja, und Innovationen darf man nicht weder drängen noch sonst was, sondern die müssen passieren. Mhm. Und man muss die Freiheit haben, einfach zum Herumexperimentieren. Mhm. Ja? Und wir sind ja dabei, das jetzt gerade zu kanalisieren. Das macht bei uns eine Dame, die Frau Schiefer, perfekt. Wir sind auch in Abstimmung mit der TU München, aber mit der TU in Aachen zum Beispiel in Robotics-Themen. Wie können wir das alles machen? Ja, da machen wir viel. Nur, da wird viel passieren. Aber nur die Summe aller Themen. Mhm. Ja, wir haben über Jahre, die letzten Jahre, das nennt sich bei uns, das Programm heißt BOR 2025, da haben wir viele dieser Digitalisierungstrennen, digitale Bauakte. Mhm. Ja. Wann habe ich das Problem? Wann habe ich den letzten gültigen Plan bei mir gerade da? Ja, ich bin auf der Baustelle, druck mir das gestern aus, gehe heute auf die Baustelle, heute in der Früh ist aber eine Anpassung vom Plan gekommen. Mhm. Das habe ich natürlich nicht ausgedruckt bei
klar,
mir.
Logisch, klar.
Und deswegen arbeiten wir digital, deswegen arbeiten wir mit iPads, mit großen Themen, auf der Baustelle, Bildschirme, damit man sieht, letzten Plan, Drucker, ausdrucken, hingehen, schauen oder auch nicht mit dem iPad. Viele dieser Themenprogramme, digitale Bauakte, dann waren wir das erste Unternehmen Europas, das wirklich diese M2M-Kommunikation, ja, wir haben ja 60.000 Geräte, Maschinen, Autos, LKWs, Hilti, Bohrhammer und. Und die können ja gemanagt, einkauft, servisiert, ja, gewartet. Das läuft ja völlig papierlos. Mhm. Völlig. Komplett.
Vielleicht das nochmal an der Stelle. Ihr habt ja über 20.000 Beschäftigte, hast du gerade gesagt. Ja. Und jetzt sagst du gerade, ihr habt Roboter und so weiter. Wie viel gewerblicher Anteil steckt denn eigentlich vielleicht dahinter, um das auch nochmal in Relation zu setzen? Weil ihr baut ja auch selbst. Also viele Marktbegleiter von euch, ist ja ein ganz großer Unterschied, den habe ich noch gar nicht angesprochen, für mich auch mittlerweile selbstverständlich, weil du es mir erzählt hast. Mhm. Aber wie viel ist der Anteil tatsächlich prozentual?
Naja, wir sagen immer wieder, die POR ist ein Bauunternehmen, wir bleiben auch ein Bauunternehmen und bauen möglichst viel selbst. Mhm. Wir arbeiten natürlich mit Subunternehmen auch, logisch, kannst nicht alles machen, ja. Aber wir sind in der Lage, alles, was unsere Subunternehmer machen, ausgenommen Türen- und Fensterbau, ja, können wir selbst machen. Und das heißt, wenn uns einer wo pflanzt, dann tauscht man mit eigenen Leuten aus und fertig. Funktioniert. Und Länder, so wie in Österreich, arbeiten wir ja die Wertschöpfungstiefe brutal hoch.
Okay.
In Deutschland gemäß anders. Ja, wir haben viele Gewerbliche, bauen weiter auf. Ja, ganz
ist auch
wichtig.
Das Ziel. Also ist
Schulung, Lehrlinge, wir haben die Poor-Akademie. Der Poor-Akademie wirst du technisch und kaufmännisch vom ersten Tag, das heißt vom Lehrling bis zum Vorarbeiter, Facharbeiter, Bauleiter, Projektleiter, Polier, herangebildet in dem Thema. Auch Führungsaufgaben, nicht nur technisch, dann viele Prozesse, dann die ganzen Maschinisten bei uns. Ja.
Geht das noch ohne dieses Angebot von Weiterbildung, Leute für sich zu behalten? Also weil Menschen ja immer mehr diesen Drang verspüren, ich will mich weiterbilden, jedenfalls kriegen wir das so mit.
Ja, ja. Na, das ist die Bohr-Akademie zeigt dir auch einen Karrierepfad auf, entweder im Management oder in der Fachebene, ja, dass du ein Experte bist auf dem Thema. Das funktioniert und du musst aber weiterbilden. Der Maschinist, typischer Beispiel. Wenn ich vor 12 Jahren mit einer Walze gefahren bin, ja, dann hast du einen guten Hintern gebraucht, damit du gespürt hast, wie ist die Verdichtung hinter der Asphaltmaschine.
Wie mit diesen Betontesten, ne?
Ja.
Im Keller auf dem.
Zum Beispiel. Aber die Walze. Heute hat die Walze so viele Programme drauf und so viele Tools, was die alles kann. Du brauchst da statt 3 Walzen vielleicht nur 2 oder 1. Der fährt ganz anders. Aber wenn du das nicht ausgebildet bist, ja,
null Chance.
Dann kannst du die Dinge nicht nützen. Das ist ungefähr so, du sitzt im Formel-1-Auto und kriegst nicht keine Einschulung. Dann kannst du ihn vielleicht starten und dann kannst du den Gang einmal einlegen, wenn du Glück hast.
So.
Aber mehr geht nicht. Aber wenn du natürlich ausgebildet bist, dann kannst du das Auto voll nützen.
Ja.
Und das ist ist auch eine Effizienz. Da geht es einfach um die, da geht es auch darum, dass du natürlich die mangelnden Mitarbeiter aufgrund der Demografie auch versuchst zu ersetzen. Also wird nicht möglich sein, aber ist auch eines der Bausteine, die wir dafür nutzen.
Lass uns mal den Blick nach vorne in die Zukunft nochmal packen und vielleicht auch bei der Gegenwart angefangen und dann in die Zukunft. Aktuell sprechen ja, egal mit wem man spricht, alle von einer Situation, die herausfordernd am Marktumfeld ist, eine Krise, Chancen. Also jeder erzählt dir was anderes. 10 Leute, 11 Meinungen. Wie siehst du, wie schätzt du aktuell die Marktsituation im Baugewerbe ein in Europa?
Tja, man muss das so sehen.
Und du hast schon viel gesehen, hast du vorhin gesagt. Also du und das Unternehmen.
Ja.
Also ihr habt eine Schublade, wo ihr schon mal historisch reingucken könnt. Was hat sich danach getan?
2023 haben wir ja auch im Ausblick gesagt, war eines der erfolgreichsten Jahre davor, 2023. 2024 schaut genauso aus. Also von Krise zu reden, muss man sehr genau aufpassen, welches Feld in der Bauindustrie hat eine Krise? Definitiv der Wohnbau. Der Wohnbau in der Bau ist ungefähr 10% weniger. Und da muss man auch genau schauen, in welchem Land.
Zum Vorjahr 10% weniger oder 10% Anteil?
10% Anteil an unserem Portfolio, wenn überhaupt, quer drüber. Der Wohnbau in Österreich zum Beispiel, der Einfamilienhaus, der Mehrgeschossbau, der kleine, ein Drama. Hohe Zinsen, dann mangelnde Verfügbarkeit von Finanzierungen durch Einschränkungen und natürlich hohe Preise.
Ja.
Hat dazu geführt, dass er nahezu zum Erliegen gekommen ist. Das heißt, kleine, mittlere Unternehmen, die sehr stark am Wohnbau konzentriert waren, haben ein echtes Problem. Darauf angehängt, natürlich der Tischler, der Bautischler, der Dachdecker, der Installateur, auch keine Aufträge. Also muss er was anderes suchen. Da haben wir großen und die Bohr ganz besonders einen Vorteil, weil wir so stark diversifiziert sind. Und das ist auch eine Alleinstellung. Es gibt nur ein rotes Unternehmen, was ähnlich breit aufgestellt ist wie wir, aber ich sage jetzt bewusst ähnlich nicht so breit wie wir. Wir decken quasi vom Abbruch Aushub bis zur Baugrube, Spezialtiefbau, Umwelttechnik, Dekontamination von Erdreich bis hin zum Beton, Fassadenbau, Innenausbau, machen wir alles selber.
Das macht ihr selbst?
Ja. Wir haben viele Partner, also in Österreich machen wir überhaupt alles selbst. Da sind wir so durch, da kommt an der Bau eigentlich niemand vorbei.
Okay.
Ich war der Marktführer in Österreich. In Deutschland ist es ein bisschen Unterschied, weil Deutschland natürlich eine brutale Größe hat im Vergleich zu Österreich. Österreich ist alles ein bisschen überschaubarer, aber Deutschland sind Entfernungen, das heißt, wir bauen das langsam auf, aber wir sind unglaublich diversifiziert. Das heißt, wir haben den Hochbau, wir haben den Ingenieurbau, den Spezialtiefbau. Ja, wir haben ja Verkehrswegebau. Wir bauen Brücken, wir bauen Kläranlagen, wir brauchen LNG-Terminals. Wir haben die Tunnelbau, Kläranlagen, alles. Bis hinten. Und das, aber wenn der Wohnbau momentan schwächelt, die Bohr ist mehr als genug ausgelastet, Auftragsbestand, All-Time-High, auch für 24
also
und so weiter.
Tunnel werden immer gebaut, es gibt trotzdem noch große Hochhäuser, wo ihr Infrastruktur.
Infrastruktur in Westdeutschland, ein Drama.
Ja, generell in Deutschland, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, schon, aber nur weißt du, das ist ja der Punkt, alle wissen, alle reden davon. Ja? Ja. Wir haben ja damals in Deutschland, war es ja auch eine Monsterleistung und das hat Deutschland, glaube ich, sehr bravourös gemacht, 1989, 90, der Anschluss. Und da habe ich auch schon diskutiert, ich habe ja gefragt damals den Herrn Söder oder den Herrn Habecker in der letzten Zeit, habe ich gesagt, okay, wir alle wissen und reden davon, dass wir Infrastruktur sanieren müssen. Und wenn man dann schaut, wie lange die Verfahren dauern für Genehmigungen. Wir bauen jetzt beim Südlink, ja, an die Elbquerung unterhalb, da beginnt es. Da hat der Herr Minister damals gesagt, das hat jetzt gedauert, ich glaube, 13, 14 Jahre. Mhm. Und jetzt kann man endlich die Bauthemen starten, mhm, damit wir den Strom, den wir in Überfluss im Norden haben, in den Süden von Deutschland bringen. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, damals sage ich, aber wisst ihr was, ich verstehe das eigentlich gar nicht. Damals 89, 90 habt ihr die Verfahren verkürzt. Mhm. Und Verfahren verkürzt hast nicht, dass man hier Rechte außer Acht lässt, aber man setzt Termine, wenn bis dorthin das da ist und wird, dann wird das entschieden, manchmal dafür, manchmal dagegen und dann ist das da und dann hat es eine überschaubare Zeit, hat es die Genehmigung gegeben und dann wurde gebaut. Und dann hat man das. Ja. Und heute wird diskutiert, naja, hat man jetzt dann alle Rechte, hat dann der Marienkäfer von links hinten, hat man den jetzt genügend gehört? Ja, der hat sich zwar gemeldet, aber den müssen wir ja, den verstehen wir ja gar nicht, was der will. Und der hat ja ganz andere. Und das ist ein echtes Problem. Hier fehlt Führungskompetenz. Mhm. Hier fehlt auch der Wille zur Führung und zum Gestalten. Mhm. Ja, da muss man eben eingreifen. Und man kann nicht 100.000 Diskussionen führen, mhm, darüber, mhm, warum so etwas gibt.
Spricht der, also das ist einmal ja das, die Antwort auf meine Frage mit dem, was haben wir eigentlich für eine Situation? Ist ja im Grunde, wenn ich das nochmal zusammenfasse, wir haben eigentlich kein Wohnbau, kein Bauproblem, keine Krise, sondern wir haben eigentlich eine Krise oder eine wirklich dramatische Situation, was die Regulatorien angeht, um Bauen überhaupt möglich zu machen.
Also im Infrastrukturbereich zu 100%. Mhm. Im Wohnbau haben wir mehrere Themen. Im Wohnbau haben wir natürlich die Themen hohe Preise. Klar, A, von den Grundstücken, ja, B, von den Baukostensteigerungen. Nur ja, Baukosten sind seit 154 Jahren permanent gestiegen und wir haben auch mit Zinsen von 7, 8, 9% super Projekte entwickelt, wie ein Strauß und Partner damals aus dem Thema.
Ist ja nicht das Problem.
In der Vergangenheit aber natürlich ist eine Generation jetzt da, die hat die letzten 10, 12 Jahre, 15 Jahre mit sinkenden Zinsen oder keine Zinsen gearbeitet. Da war ja völlig wurscht, welches Projekt man macht. Jedes Projekt ist hineingewachsen in den Erfolg. Wenn es nicht klein auf 3 Jahre war, mit 0 Zinsen war das ja völlig wurscht.
Absolut.
Aha, heute hat man andere Themen. Jetzt ist man überrascht, siehe da, die Zinsen steigen. Jetzt warten schon wieder alle drauf, dass die Zinsen sinken. Soll das wieder so weitergehen?
Da reiben sich alle schon wieder die Hände.
Glaube ich aber nicht.
Glaube ich auch nicht.
Es wird einen riesen Shakeout geben, ja, heuer. Deswegen sind wir so vorsichtig bei vielen Bauträgern. Die kommen wirklich unter Druck. Ja? Ja, viele Themen. Weil wenn die Zinsen von 1% auf 4% ist, dann ist es ja 300% Steigerung, ist ja nicht so wenig. Ja. Und natürlich bei 100 Millionen Portfolio, 1 Million Zinsen oder 4 Millionen Zinsen, 1 Million hat dann der Bauträger hat er immer oder zwei. Aber 4? Hm? Ja. Schwierig.
Ja.
Das
ja.
Ist, und das hin, weil wir haben ja auf der einen Seite, und das ist ja das Drama, den Riesenbedarf an leistbarem Wohnraum. Wir haben den Bedarf. Da können wir reden, was wir wollen. Wir alle kriegen Länder, der eine mehr, der andere, gewollten oder ungewollten Zuzug. Mhm. Migration ist notwendig.
Ja.
Ich sage immer wieder, gewollte Migration unter Regeln ist notwendig, sonst wird Europa nicht in der Lage sein, ihre Bedürfnisse, die wir haben, auch nur annähernd abzudecken. Kein Thema. Das ist einfach, ich sage immer, meine 4 Ds. Ja. Aber eines der D ist eben Demografie. Ja. Und Demografie zeigt uns, dass wir weniger werden. Weniger werden. Ja. Das heißt, wir brauchen Zuzug. Und ich verstehe ja immer nicht, warum wir politisch nicht in der Lage sein dürfen, wie die großen, meistbewundertsten Länder der Welt, Einwanderungsländer, Kanada, USA, Neuseeland, Australien, da regt sich niemand auf, wenn die sagen, bei uns darf nur noch Kanada der das kann, der die Sprache hat, der das Thema hat. Mhm. Und wenn er das nach einem Jahr nicht kann, muss er wieder gehen. Mhm. Wenn wir das sagen würden, hast du sofort, ja, wir sind ein Rechter.
Ja, da hast du ja jetzt sind wir ja am politischen Thema angekommen. Mhm. Ich glaube, also ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist eine Folge 2 wert, weil es natürlich einen riesen Einfluss auf die Baubranche hat. Das beantwortet ja schon so ein bisschen in Richtung, wenn wir vielleicht das nochmal konkretisieren, die Frage, wie guckst du denn in die nächsten 3 bis 5? Du hast vorhin gesagt, ihr guckt 5 Jahre normalerweise, aktuell ein bisschen kürzer
momentan
in die Zahlen.
1 bis 2 Jahre, ja,
genau. Aber wenn du mal so guckst, irgendwie die nächsten 3 bis 5 Jahre, was erwartet uns denn in der Branche, in der Baubranche? Wo guckst du da drauf?
Also die Antwort wird vielleicht viele überraschen, aber ich sage, wenn ich heute die großen Megatrends der Welt mir anschaue, das heißt Urbanisation. 2050 werden 8% der Weltbevölkerung in großen Städten arbeiten. Jetzt haben wir das Thema Flächenverbrauch. Das heißt, die Städte sollen und dürfen nicht mehr flächenmäßig wachsen. Das heißt, die können nur nach oben wachsen, nach unten. Gleichzeitig haben wir das Thema Klimawandel, ja, wo wir sagen, wir müssen einfach darauf reagieren. Es ist da, wie immer, ob es wirklich so verursacht ist, wie alle reden, sei dahingestellt. Mhm. Aber ich bin immer der Meinung, bleiben wir intelligent, vertrauen wir da der Wirtschaft, der Wissenschaft, dann machen wir da das Beste draus. Aber da muss man reagieren. Das heißt, man muss die bestehenden Gebäude dämmen, man muss sie schützen vor Sonne, Themen. Man muss das lebenswert die Städte machen. Das heißt, Verkehr, Utilities nach unten, Wohnen nach oben, Freiflächen, Bäume, all die Themen erkannt. Zweites Thema Mobilität. Mobilität ist und bleibt ein angestammtes Recht, aber wenn es viele Parteien, insbesondere eine, verhindern möchte, dass wir freie Mobilität haben, aber das wird kommen. Natürlich muss der Bahn ausgebaut werden. Intelligente Verkehrssysteme greifen ineinander. Das heißt, Bahn von großen Orten zum anderen Ort, eingreifen in den lokalen U-Bahnen, Straßenbahnen, Schnellbahnen, das muss aufeinander abgestimmt werden. Die Themen müssen gemacht werden. So, das ist das Thema. Das nächste Thema eben Digitalisierung. Dann hat man das Thema Healthcare, hat ja die Corona-Krise gezeigt. Klar. Wir brauchen andere Infrastruktur für unsere Gesundheit aus dem Thema heraus und natürlich das Thema Nachhaltigkeit. An dem kommen wir auch nicht mehr vorbei. Eines der großen Sachen, Bohr ist das nachhaltigste Bauunternehmen, Pure Construction Player in Europa, mit noch den Ratings, ja, aber wir machen das nicht derzeit gestern. Und all diese Megatrends, ohne Bauen, never ever.
Wird nichts
das passieren. Heißt, ich brauche gescheite Infrastruktur, ich brauche gescheite Wohnungen, ich brauche gescheite Büros, ich brauche das Leben miteinander, Healthcare-Infrastruktur. Und ohne Bauen deswegen können wir als Bauindustrie nur positiv in die Zukunft schauen. Dazu brauche ich gut ausgebildete Mitarbeiter, motivierte, aber und die Systeme dazu. Aber das gibt uns die Industrie. Und wenn du dir heute anschaust, in der EU, der Green Deal, ob er jetzt kommt oder nicht in der Form, aber es wird was kommen. Ja? Das sind mit Finanzmittel, die müssen ja verbaut werden. Wer wird denn das machen?
Das ist ja schon fast so ein bisschen der Appell, wie du es formuliert hast. Ich formuliere ihn mal vielleicht, oder ich versuche mal ihn zusammenzufassen, an die junge Generation, dass eigentlich das ja schon eine sichere Branche ist, in der wir uns bewegen, also Bau im obergeordneten Sinne. Da gibt es sicherlich Abstufungen, wie du auch gerade gesagt hast. Kleine Unternehmen, die Grätsche vielleicht gerade machen, weil Wohnungsmarkt sehr herausfordernd ist. Aber im Gesamten betrachtet die Baubranche doch über die nächsten Jahre ein sehr solider Hafen und hat es über die letzten 3000 Jahre Bauen gezeigt, dass wir ständig bauen. Und wie viel Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in Immobilien, weißt du es? 80%.
In Immobilien?
Ja.
Na gut,
unter einem Dach.
Die ganze Nacht einmal, also zumindest, genau. Ja.
Und die meiste Zeit vom Tag halt auch.
Und am Tag auch noch meistens, genau. Ja, wenn man nicht gerade draußen arbeitet.
Also rein statistisch 80%, ja.
Na?
Also daher.
Und das muss angepasst werden an das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, absolut.
Wir bauen nachhaltig, natürlich. Ich muss überlegen, wie kriege ich meinem Stahl den Zement. Man sagt ja, die Bauindustrie ist der größte CO2-Schleuder. Also wie, hallo, CO2-Schleuder ist dann, wenn man es erzeugt. Und die Frage ist, wie? Wir als Bauindustrie müssen meistens das bauen, was man uns aufgetragen hat. Natürlich kommt heute die Frage, bauen wir eine Fabrikshalle CO2-neutral?
Ha, klar.
Stellt uns vor große Herausforderungen.
Ja.
Und das kommt aber. Ja. Ja? Und da muss auch die öffentliche Hand einheitliche Vorgaben geben. Wenn heute, so wie bei BIM, und in Deutschland war das gut, ab dem Jahr X, wird jedes öffentliche Projekt im BIM-Standard ausgeschrieben. Super, muss sich jeder darauf einstellen. Ja. Aber was mich dann wieder geschreckt hat, war vor 2 Jahren die Frage bei Architekten in Deutschland, wird BIM bei Ihnen in den nächsten 2-3 Jahren eine große Rolle spielen? Haben 70% gesagt, nein. Da haben wir gedacht, hallo, haben die was nicht mitgekriegt?
Ja, absolut. Und das wird noch mehr in der Zukunft.
Genau.
Aber auch an der Stelle, also diesen Blick in die Zukunft, den du siehst, den teile ich jetzt auch erstmal an der Stelle. Also das finde ich sehr sympathisch. Es gibt von den Schwarzmalern über die sagen, ja, ich guck mal, Glaskugel habe ich nicht. Und dann eben Leute, wie du sagst, ich blick da erstmal grundsätzlich positiv rein. Und wir müssen durch so eine Krise auch managen, herausfordernde Zeiten, gar keine Frage. Aber positiver Outcome für die Branche.
Ja, definitiv. Die Baubranche ist, und deswegen sage ich, wir müssen hier viel mehr Schulterschluss auch haben mit anderen Bereichen. Wir arbeiten ja gemeinsam mit Zementerzeugern. Wir versuchen, überlege mal alleine das Thema alternative Energien. Ja? Was muss da nicht alles gebaut werden? Wind, Sonne, Wasserkraft. Wir in Europa haben Wasserkraft. Das ist eines der besten Möglichkeiten, CO2-neutrale oder positive Energie zu erzeugen. Na, was passiert? Genau die Partei, die heute großartig schreit und sagt, wir wollen Energie und dort nicht Auto fahren, sondern schmoren, ja, aber verhindert dann die Kraftwerke in den Alpen. Sinnvolle Projekte. Das ist so paradox und so pervers teilweise, dass hier eine Ideologie vorangetrieben wird, die schon längst allgemein gut ist. Es gibt nicht mehr eine Partei, die dafür steht, weil das ist mittlerweile allgemein gut. Aber nur um die Ideologie, die politische Ideologie so zu verbreiten, wird die Wissenschaft außen vor gelassen und es werden sinnvolle Themen nicht diskutiert. Genauso in Österreich ein typisches Beispiel. Warum legen wir uns auf Elektroautos fest? Hat sie bei uns gesagt, bei uns wird nur Elektroautos machen. Aha. Da hat man gesagt, 2030, 2040, die Autos, die da fahren werden, müssen null Ausstoß haben. Mhm. Wie die Wirtschaft, wie die Wissenschaft das schafft, soll die Politik gefälligst nicht bestimmen.
Naja, das macht man selber, der Unternehmer.
Der Markt soll die Anforderungen, die Themen machen. Wer weiß, was da für Innovationen noch kommen. Mhm. Bei uns wird das so gemacht. Warum? Weil es eine Partei gibt, der die Ministerin zufällig angehört, die sagt, na, wir haben uns auf das konzentriert, wir schauen nicht links, nicht rechts. Hat er längst noch nicht bewiesen, wie wirklich der grüne Stempel von Anfang, also von der Wiege bis zur Bahre, ist der wirklich besser als der andere?
Aber man muss ja dann sagen, dann ist ja auch kein Wunder, warum Automobilkonzerne aus Stuttgart überlegen, nach Amerika oder Kanada zu gehen und zu schauen, gibt es da andere Märkte, die sinnvoller sind, um sich zu entfalten und zu gestalten?
Schau, wir haben 1,2 Milliarden Autos auf der Welt. Jedes Jahr werden 70 Millionen Autos neu zugelassen, produziert. Von den 70 Millionen, glaube ich, sind es 15% mittlerweile Elektroautos. Mhm. Okay, das wird größer. Okay, aber jetzt überleg einmal, wie lange es den Verbrenner noch geben wird.
Ja. Der fährt noch eine ganze Weile hier rum.
Und statt man den auch optimiert und fördert, dass man sagt, ja, ich habe ihn ja eh, aber ich muss das tun. Und das ist das, was ich so vermisse an einer gestaltenden Politik. Und es ist ja irgendwie so, es ist irgendwie eigenartig, statt man sagt, man hat vernünftige Themen, so wie wir sagen, wir haben ein Projekt, wir haben eine Planung, was machen wir daraus? Und da vermisse ich in der Politik auch heute den Herrn und die Frau Politikerin, die zu etwas steht und nicht links und rechts schaut, wie meine Meinungsumfragen sind. Und weil irgendwo in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Viertel einmal gerade präsentiert wird, ja, dann tun wir es wieder abschwächen. Nein, wir brauchen klare Entscheidungen. Die Leute müssen wissen, wo es hingeht.
Mit dem Satz lasse ich das so stehen. Die Leute müssen wissen, wo es hingeht. Und wir machen eine Folge 2 mit einem Update. Wie ist es ausgegangen?
Gerne.
Vielen Dank, dass du die Reise hierher auf dich genommen hast und wirklich ein hochinteressantes Gespräch mit dir führen durfte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle, Karl-Heinz.
War mir ein Vergnügen. Bis bald.
Und ihr schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Dann gibt es mehr Content aus der Bauimmobilienbranche mit wirtschaftlichen Aspekten. Bis nächste Woche.